so gut. Gott, er kann alles. Und ich weiß nicht, was bei dir gerade los ist. Gott kann. Jesus kann. Und vielleicht denkst du, bei mir nicht. Doch, er kann. Er kann. Wir sind gerade dabei, darüber zu sprechen, wie ist das, mit Jesus zusammen zu sein, mit Jesus zu leben. Jüngerschaft nennt man das so in christlichen Kreisen, zu leben. Und ich habe eine Frage für dich am Anfang. Ihr habt schon gesehen, also wenn du Portugiesisch sprichst, Farsi, Englisch, kannst du über den QR-Code auch vor dir mein Predigtskript mitverfolgen. Ich habe eine Frage für dich. Wie liebevoll bist du? Wie liebevoll bist du? Ich sehe euch schon grinsen. Ich weiß, wahrscheinlich der eine denkt jetzt, ja, in welchem Zusammenhang, in welchem Vergleich? Was schätzt du, wie nehmen andere Menschen wahr, wie liebevoll du bist? Das musst du mir nicht sagen, das darfst du für dich innerlich beantworten. Ulrich, Michael und Chan haben vor mir auch schon darüber gesprochen. Sie haben darüber gesprochen, dass Jesus eine Einladung hat, dass wir zu ihm kommen dürfen, dass wir mit ihm leben dürfen, dass er uns freimachen will, dass wir ihm folgen dürfen, dass wir an ihm dranbleiben dürfen, wie die Weintrauben, über die Chan letzte Woche gesprochen hat. Und wir müssen ja immer gucken, das hatte Michael drüber gesprochen, wo bin ich eigentlich? Bin ich irgendwie noch gar nicht mit Jesus zusammen? Bin ich vielleicht gerade erst mit Jesus zusammen? Also bin ich dann vielleicht so etwas wie so gerade so Kind? Du kannst gerne die nächste Folie machen. Und bin ich vielleicht schon ein bisschen erwachsener geworden im Glauben? Bin ich vielleicht schon noch eine weiter? Ja, genau. Bin ich vielleicht schon ein bisschen erwachsen geworden? Vielleicht bin ich schon ein bisschen mehr mit Gott unterwegs? Vielleicht bin ich auch schon Eltern geworden im Glauben? Also wo bin ich da so unterwegs? Bin ich überhaupt unterwegs? Wisst ihr, die Grundvoraussetzung für ein Leben mit Jesus ist, dass wir seine Kinder sind. Dass wir irgendwann mal sagen, ja, mit dir will ich unterwegs sein, Jesus. Das ist die Grundvoraussetzung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das vielleicht schon 60 Jahre kennst oder ob du es noch nie gehört hast. Das ist die Grundvoraussetzung für alles, worüber ich heute spreche. Und Jesus wünscht sich, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir immer mehr so werden wie er. Immer ähnlicher werden. Das ist der Plan. Und dann ist ja die Frage, ja, warum? Warum soll ich das machen? Weil wir alle von Natur aus nicht so der Hit sind. Vielleicht hältst du dich für den Hit. Wir sind aber ehrlich gesagt nicht immer der Hit, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Wenn du mal die Menschen um dich herum fragst, ob du immer so der Hit bist oder ob du manchmal den Menschen um dich herum ordentlich auf die Fackel gehst. Wir sind von Natur aus nicht reif. Wir sind von Natur aus nicht erwachsen. Das ist ein Prozess. Das ist etwas, wo wir hinkommen müssen. Auch ein Kind, das geboren wird, da machst du nicht Schnips und am nächsten Tag, zack, 18. Geburtstag, alles klar. Das ist ein 18-jähriger Prozess, bis ein Kind erwachsen ist und meistens auch noch länger, wenn wir ehrlich sind. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, ja, wenn wir jetzt so werden sollen wie Jesus, wie ist denn er dann? Also wie soll ich denn dann werden? Wie ist er und wohin geht die Reise? Und in der Bibel steht in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also wenn Gott selbst die Liebe ist, dann ist, wir werden nicht die Liebe werden, weil wir sind nicht Gott, Aber wir können Gott ähnlicher werden. Wir können liebevolle Menschen werden mit Jesus. Die Liebe ist übrigens auch das, woran wir erkennen werden, ob du ein Mensch bist, der Jesus folgt. Daran werden andere Menschen auch sehen, ob du Jesus folgst, an der Liebe. Das steht auch in der Bibel, in Johannes 13, Vers 35. Denn an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit unserem zweiten stellvertretenden Bürgermeister gehabt und habe ihm einfach gesagt, ich bete für dich. Und war ein längeres Gespräch, war unglaublich gerührt, hat sehr geweint, weil er auch gerade eine schwere Zeit hat. Und dann sagte er noch, ihr seid sowieso so lieb in eurer Gemeinde. Ihr seid so lieb. Man merkt es immer, ihr seid so lieb. Und ich fand es sehr berührend, weil ich dachte, das ist das, woran wir auch erkannt werden sollen. Wir sind nicht immer lieb, wenn wir mal ehrlich sind, aber wenn das die Außenwirkung ist, wenn das das ist, was Menschen mitkriegen, ist es was für ein Geschenk. Das ist das, woran wir arbeiten sollen. Das ist das Ziel, wo wir darauf hinarbeiten sollen. Dass die Menschen an der Liebe erkennen, zu wem wir gehören. So einfach ist das aber nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob dir das total leicht fällt. Wir werden ja geprägt von all dem, was um uns herum ist. Jeder ist ein bisschen ein Kind seiner Zeit, wie du groß geworden bist, die Menschen, die damals um dich herum waren, das hat dich enorm geprägt. Zum Beispiel in manchen Familien konnte über Gefühle gesprochen werden, in anderen gar nicht. In manchen wurde sich umarmt, in anderen gar nicht. Wir werden sehr geprägt. Wir werden von unserer Umgebung geprägt. Du wirst auch von deiner Örtlichkeit, wo du bist, geprägt. Wenn du in Soling-Ohlix aufgewachsen bist, dann hast du es Solinger Platt gesprochen oder Ohlixer Platt, je nachdem. Und als ich mit 17 Jahren meine Ausbildung angefangen habe und diese Menschen auf meiner Station hatte, ich habe kein Wort verstanden. Ja, die alten Solinger, du verstehst kein Wort. Sie sind geprägt. Wir sind auch kulturell geprägt von all dem, wie wir aufgewachsen sind. Jemand, der in Japan lebt, wird sich ganz anders verhalten, wird anders denken, anders geprägt sein, als du, die hier zum Beispiel in Europa oder manche von uns kommen ja auch ganz woanders her, aufgewachsen bist und geprägt wurdest. Alles prägt mich und anders zu sein und mich anders zu verhalten, ist gar nicht so leicht. Jesus ähnlicher zu werden, ist nicht so leicht. Das ist ähnlich zum Beispiel, wie wenn man eine Ausbildung, eine Lehre anfängt. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sehe den Max gerade nicht, aber der Max hat eine Ausbildung zum Kfz-Meister gemacht. Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und ich weiß noch, mein allererster Tag war erstmal Schule und der allererste Tag auf Station. Du ziehst die weißen Klamotten an und du gehst auf die Station und du siehst genauso aus wie die Schwester, die schon 20 Jahre ihren Dienst dort auf der Station ausübt. Siehst genauso aus, du kannst aber ja nichts. Wenn du das Schwesternzimmer findest, dann bist du richtig weit vorne. Du siehst genauso aus, also du gehörst zum Club dazu, ähnlich wie wenn wir Jesus folgen, aber am Anfang können wir noch nicht viel. Und das müssen wir lernen, das ist ein Prozess. Bei Jesus in die Lehre zu gehen, ist ein Prozess. Das passiert nicht alles automatisch. Genauso, wenn du in einer Kfz-Werkstatt anfängst, du siehst direkt so aus wie die anderen, du weißt aber nicht, wo der Schraubenschlüssel ist, du weißt nicht, wie du ein Rad wechselst, du hast keine Ahnung. Und eins der ersten Dinge, die wir lernen in unserer Lehre und in unserer Ausbildung, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, eine der ersten Dinge, die wir lernen, sind Prinzipien. Prinzipien, zum Beispiel ein Prinzip, was ich gelernt habe, danke übrigens an Helmut Heide, der mein Hygienelehrer war, ist Hygiene. Das ist ein Prinzip. Da gibt es viele Unterpunkte, da gibt es vieles, was man beachten muss, aber das ist ein Prinzip. Hygienisch zu arbeiten ist ein Prinzip. Das ist eins der ersten, das du lernst. Und Prinzipien sind wichtig, denn egal, was ich tue bei meiner Arbeit oder auch der Kfz-Meister oder was man so tut, wenn du diese Prinzipien kennst, dann kannst du dich daran orientieren und dann weißt du, ob das, was du tust, dem Prinzip entspricht oder nicht. Man kann auch mal davon abweichen, weil es gerade nicht anders geht, aber du weißt dann auch, das solltest du schnell wieder ändern. Prinzipien helfen uns. Prinzipien helfen uns, wenn wir wissen, dass so und so sollte das grundsätzlich laufen, dann hilft uns das, uns daran zu orientieren. Und Jesus hat genauso auch Prinzipien gelebt, die wir nachmachen dürfen. Es ist schwierig, das Leben von Jesus exakt zu kopieren. Ne? Also genau immer da lang zu gehen, Jerusalem und das zu tun und jenes, das geht nicht. Du wohnst hier in Deutschland, also du kannst ihn nicht nachmachen. Aber du kannst die Prinzipien, die er gelebt hat, die können wir leben. Und ich habe 9 Prinzipien, wie Jesus gelebt hat, uns mal aufgeschrieben. Die stammen nicht aus meinem wunderbaren Gehirn, sondern die haben viele weise Menschen zusammengetragen und haben gesagt, diese Prinzipien sind unabhängig von Zeit, unabhängig von Kultur, unabhängig von Persönlichkeit, unabhängig von in welchem Land du lebst. Und diese Prinzipien, das ist zum einen der Sabbat. Der Sabbat bedeutet nicht, dass du den Freitagabend das machen musst, zwingend wie die Juden das tun, sondern Sabbat heißt, dass du einen Tag hast, wo du ruhst. Ein weiteres Prinzip ist Gebet, Fasten, Einsamkeit, Großzügigkeit, Bibellesen, Gemeinschaft haben, im Dienst stehen und bezeugen, also Jesus bezeugen. Wenn wir uns angucken, wie Jesus gelebt hat, dann sehen wir, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat das Evangelium gepredigt, er hat Kranke geheilt, also ganz, ganz wunderbare Dinge, für die er auch die Salbung Gottes brauchte. Er hat aber auch Routine-Sachen gemacht, nämlich er hat den Sabbat gehalten, er hat in der Heiligen Schrift gelesen, er hat Zeit gehabt, wo er alleine war, wo er gebetet hat, wo er sich mit Gott connected hat. Und das waren so Grundlagen, mit denen er gelebt hat, die hat er immer gemacht und die sind ein Schlüssel und die können ein Schlüssel werden für uns, wenn wir Jesus folgen, wenn wir aktiv mit Jesus leben möchten. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Sabbat nehmen, in der Bibel steht in Markus 2, Vers 26, Jesus sagt, Gott hat den Menschen den Sabbat als Ruhetag geschenkt, damit es ihm gut geht. Ich mache da mal eine kurze Pause, damit es ihm gut geht. Der Sabbat ist also für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Sabbat ist 24 Stunden anhalten. Keine Besorgung, kein Haushalt, vielleicht Handy aus, tief durchatmen, sich freuen, anbeten, entspannen, schlemmen, lachen, Gottesdienst, Dankbarkeit, feiern, schlafen, spielen, Meditation, spazieren gehen. Es ist eine ganz uralte Praxis des Zur-Ruhe-Kommens. Und darf ich dich noch was fragen, nachdem ich dich schon gefragt habe, wie liebevoll du bist? Darf ich dich fragen, wie gut bist du darin? Wie gut bist du im Sabbat? Damit ihr euch entspannt, falls es bei euch nicht so gut läuft, ich erzähle euch mal was von mir. Vor einiger Zeit, das heißt einiger Zeit, so lange ist das nicht her, habe ich mich selbst beobachtet. Ich habe 9 Tage am Stück durchgearbeitet, alles Mögliche, habe ja 3 Jobs, 9 Tage durchgearbeitet und am 10. Tag merkte ich, so als ich morgens aufstand, ich habe keine Termine im Kalender und mein Körper sagte mir, Esther, ich habe keine Lust. Ich habe mein Kind noch fertig gemacht zur Schule, dann habe ich mich wieder hingelegt, ungeduscht, in meinem Schlafanzug und habe mich wieder hingelegt. Und anstatt, dass die liebe Esther sich dann ausruht, was Schönes liest, schläft, fängt sie an ihrem Handy rumzudaddeln. 4 Stunden später beobachte ich Folgendes an mir. Ich hatte ja eigentlich 4 Stunden Sabbat, ne? Bemerke Folgendes an mir, ich kriege ein unfassbar schlechtes Gewissen, dass ich nichts getan habe. Nach 9 Tagen Durcharbeiten und 4 Stunden Auszeit bekomme ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nichts getan habe. Und da habe ich gedacht, Esther, bei dir läuft was falsch. Aber gründlich. Wenn Jesus sagt, du sollst nach 6 Tagen 24 Stunden Sabbat halten, und da brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, nur weil du 24 Stunden Sabbat machst, das gehört dazu. Das gehört zu deiner Programmierung dazu, das brauchst du. Ich habe hier schon mal darüber gesprochen, über Narkosegeräte bei mir im OP. Nach 24 Stunden sagen die, dass ich das System runterfahren soll und wieder hochfahren soll. Das kann ich ignorieren, das kann ich auch länger ignorieren, aber irgendwann fängt das Gerät an, mir ganz, ganz viele Fehlermeldungen auszuspucken. So lange, bis dieses Gerät nur noch piepst, allen ziemlich auf die Fackel geht und aus dem Saal gefahren wird. Der uns konzipiert hat, hat sich was dabei gedacht, wenn er sagt, hey, du sollst den Sabbat halten. Nicht, um dir irgendeine Auflage zu geben, sondern weil ich dich so geschaffen habe, dass du das brauchst. Du brauchst das. Jesus sagt, lernet von mir. Das zweite Grundprinzip, Gebet und Einsamkeit, da steht etwas in Markus 1, Vers 35 bis 38. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf, zog sich an eine einsame gelegene Stelle zurück, um dort zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkündigen. Das ist meine Aufgabe. Er ist frühmorgens aufgestanden und ist erstmal weggegangen von denen allen. Ich glaube, dass Jesus echt Alarm um sich hatte. Wenn du 12 Jünger um dich herum hast, und wahrscheinlich waren das auch nicht nur die, da waren noch ein paar mehr Menschen dabei, dann will immer jemand was von dir. Da ist immer was los. Und Jesus steht morgens vor allen anderen auf, vor dem Tagesanbruch und geht weg. Damit auch erst gar keiner auf die Idee kommt, mit ihm zu reden. Zieht sich zurück und betet. Und durch dieses Gebet wusste er, was er zu tun hatte. Er sagt, wir müssen noch an die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkündigen. Das ist meine Aufgabe. Er wusste also für diesen Tag, was seine Aufgabe ist. Vielleicht sogar für mehrere Tage. Und ich glaube, dass Jesus uns dieses Prinzip der Einsamkeit, des Rückzugs und des Gebets gibt, damit wir mit ihm uns connecten und damit er mit uns sprechen kann. Wie soll er denn sonst mit uns sprechen? Um dich herum ist immer was los. In der Schule, dein Partner, deine Kinder, was auch immer. Es ist immer was los. Und Gott braucht diese Zeit mit dir in Ruhe, um mit dir und mit mir sprechen zu können. Es ist also eine Übung, in der du Raum schaffst, in der du Zeit schaffst, damit Gott mit dir sprechen kann. Es ist eine Übung, damit wir Kraft schöpfen können. Fühlst du dich manchmal kraftlos? Kurze Frage, fühlst du dich manchmal kraftlos? Manchmal? Andere geistige Übungen ist zum einen das Fasten, also auf Essen verzichten. Für manche sind es auch Verzichten noch auf andere Dinge, wie mal das Handy oder andere Dinge, die sehr viel Raum und Zeit einnehmen. Es ist Großzügigkeit. Großzügigkeit ist ein absolutes Prinzip Gottes. Gott findet Geiz nicht geil. Geiz ist kein Prinzip Gottes. Großzügigkeit ist ein Prinzip Gottes. Und er liebt es so sehr, dich zu beschenken und mich zu beschenken. Er hat so viel. Er will uns so viel geben. Und er ist nicht geizig dabei. Und er möchte, dass wir diese Sache lernen. Ein weiteres Prinzip ist, in der Bibel zu lesen. Die Bibel ist so die Bibliothek von allem, was Gott denkt, von allem, was Gott will, von allem, was Gott sagt. Ich habe vor kurzem ein kleines Video gesehen, war auf Englisch. Saß ein Jugendpastor in der Mitte und las in seiner Bibel, um ihn herum ein paar Jugendliche. Ein weiterer kommt dazu und sagt, Pastor, wie erfahre ich, dass Gott laut zu mir redet? Und er sagt, lies die Bibel. Und dann sagt er, ja, aber ich möchte Jesus laut hören. Dann sagt er, lies die Bibel laut. Die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist das, was Gott sagt. Und ja, Gott kann auf weitere, viele Weisen zu uns sprechen und tut es auch. Aber die Bibel ist ganz wichtig. Wisst ihr, wenn du depressive Gedanken bekommst, wenn du suizidale Gedanken bekommst, wenn du Gedanken bekommst, die dich runterziehen, dann musst du wissen vom Wort Gottes her, dass das niemals Gedanken sind, die von Gott kommen. Niemals. Du bist hier mit der Gegenseite beschäftigt. Und es ist so wichtig, dann das Wort Gottes zu kennen und aussprechen zu können über dir selbst. Du musst das Wort Gottes über dir aussprechen können. Denn was hat Gott für Gedanken über uns? Gute Gedanken und nicht des Leidens, dass er dir Frieden gebe. Ein Bibelvers davon. Wir brauchen diese Zeit, wo wir Bibel lesen und wo wir uns füllen mit den Gedanken Gottes. Gemeinschaft ist auch ein Punkt dabei. In Hebräer 10, Vers 24 bis 25 steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns gegenseitig zur Liebe ermutigen. Wir wollen uns anspornen, Gutes zu tun. Ermutigen und anspornen ist das. Ne? An der Seitenlinie stehen und sagen, ey, das kriegst du hin. Das machen wir zusammen. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ich finde das manchmal so interessant. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich die Bibel lese, weil ich denke, die hatten die gleichen Probleme wie wir. Das ist schon tausende von Jahren her und die hatten genau die gleichen Geschichten, auch in der Gemeinde. Genau dasselbe. Du brauchst Menschen. Du brauchst Menschen, die für dich da sind, für die du da sein kannst. Was glaubt ihr, wie ich die Zeit nach der Trennung überlebt habe? Alleine? Ich habe das Gefühl, ich falle. Alle Lebenssituationen haben sich verändert. Alle Lebensbereiche. Und wisst ihr, was mir so viel Kraft gegeben hat? Ich komme hier hin und hier ist ein Haufen Liebe. Hier ist ein Haufen Menschen, die mich lieben, die mich in den Arm nehmen, die für mich beten, die mir teilweise Geld gegeben haben, die mich unterstützt haben, die Zeit hatten für meine Tochter. Du brauchst Gemeinschaft. Vielleicht nicht, wenn es dir gut geht. Dann brauchen andere dich. Amen. Felix hat in der Team Night vor zwei Wochen Folgendes erzählt. Anfang des Jahres war seine Annika sehr krank, in die Klinik gekommen und sie haben nicht so richtig herausgefunden, was ist das Problem. Irgendwie ging es ihr nach einiger Zeit besser, wieder nach Hause. In der gleichen Nacht mit Alarm wieder in die Notaufnahme. Der gleiche Prozess wieder. Wieder erholt, wieder nach Hause, gleiche Nacht wieder in die Notaufnahme. Mit kleinem Säugling. Ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, dass deine Kapazitäten da relativ schnell aufgebraucht sind. Da kannst du nicht mehr. Felix hat gesagt, er konnte nicht mal mehr beten. Sein Gebet war so zwischen Ambulanz und Auto. Und das war auch mehr so, Herr, ich verstehe dich nicht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat Gemeinde angefangen zu beten. In Leverkusen, in Langenfeld. WhatsApp-Gruppen sind aufgemacht worden für dieses Gebet. Menschen haben ihn einzeln per WhatsApp geschrieben. Älteste sind hingefahren, haben mit ihm gebetet. Dafür brauchst du Gemeinde. Dafür brauchst du Gemeinschaft. Weil du es alleine nicht kannst. Dienst, Gott zu dienen, gehört dazu. Ich sage da gleich noch kurz was zu. Zeuge zu sein von Jesus. Und jeder dieser Punkte, ihr merkt es schon, es ist so vielfältig. Diese Prinzipien Gottes haben ganz, ganz viel mit unserem Leben zu tun und verändern etwas in uns, möchten etwas in uns verändern. Sie sind unabhängig von deiner Persönlichkeit, sie sind unabhängig von der Zeit, von deinem Lebensabschnitt, sie sind unabhängig davon, wie viel Zeit du hast. Sie gelten immer. Und eines ist ganz wichtig, dass alles in unserem Leben im Grunde auch eine geistliche Dimension hat, eine geistliche Disziplin werden kann. Die Dinge, die wir genießen, das Wandern, das Lesen, uns entspannen, sogar das Auto waschen, die Wäsche waschen. Du kannst das ja fröhlich mit Gott im Gebet machen oder du kannst, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ne? Gibt ja immer Möglichkeiten. Sogar das, was schmerzhaft ist in deinem Leben, kann ein Kanal sein, wenn du mit Gott unterwegs bist, damit Beziehung zwischen dir und Jesus wächst. Das Schmerzhafte kann ein Kanal sein, damit du ein Mensch der Liebe wirst. Wenn du ein kleines Kind hast, was nachts nicht schläft und immer nur schreit, dann kannst du als Mutter, als Vater ein Kanal der Liebe sein. Oder nicht. Wenn du dich um deine Eltern kümmern musst, die zum Pflegefall geworden sind, kann das ein Kanal der Liebe sein. Wenn du treu bleibst in einer schwierigen Ehe, kann das zum Kanal der Liebe werden. Wir trennen manchmal unser Leben in der Gemeinde und nicht in der Gemeinde ganz arg. Kennt ihr das? Ne? So, ich gehe in die Gemeinde und ja, dann bin ich auf der Arbeit. Bist du liebevoll auf der Arbeit? Spürt man dir ab, dass du mit Jesus unterwegs bist auf der Arbeit? Bist du liebevoll mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, die zum Pflegefall geworden sind, mit deinem schwierigen Partner? Bist du liebevoll? Vielleicht ist dieser Dienst, diese Aufgabe, dein Dienst für Gott. Es ist nicht immer auf der Bühne stehen. Es gibt ganz andere Dienste. Ich habe eine Kollegin auf der Arbeit, mit der will keiner arbeiten. Inklusive meiner Person, wenn ich ehrlich bin. Weil die ehrlich gesagt ein Kotzbrocken ist. Entschuldigung. Die meckert immer. Du kannst keine Unterhaltung starten, ohne dass sie meckert. Es ist nicht möglich. Selbst wenn du dich über etwas Fachliches unterhältst, das dauert keine 2 Minuten, bis sie über irgendeine Person lästert. Der Umgang mit den Patienten, Katastrophe. Wie liebevoll bist du? Auch hier auf der Bühne. Wie liebevoll bist du? 3 Dinge habe ich für euch, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind, dass wir sie bei diesen Disziplinen wissen und dass die uns klar sind. Erstens, diese Übungen an sich sind kein Maß dafür, wie reif du bist als Christ. Okay? Also, Übungen sind super, sind wichtig, aber sind kein Maß dafür, wie reif du bist. Also wenn du ganz viel Bibel liest, wenn du ganz viel in Gottesdienst gehst, wenn du dies und wenn du ganz viel davon machst, dann bin ich ein reifer Christ. Nein, Reife misst sich immer am Maß, wie liebevoll du bist. Reife Christen sind liebevolle Christen. Wir müssen nicht Punkte sammeln im Himmel, in Dingen, die wir tun, so eine kosmische Buchhaltung. Ne? Die Esther hat wieder gefastet und dann hat sie wieder Bibel gelesen und Jesus macht so Striche im Himmel. Jesus freut sich über jeden Annäherungsversuch, den wir unternehmen. Absolut. Er freut sich über alles, was du tust, was hilft, damit du nah bei ihm bist. Aber er macht keine Strichliste und hakt ab, 40 Jahre in der Gemeinde, Bonus. Und noch ein bisschen Gold aufs Haus obendrauf, was er später bekommt. Mm-mm. Gnade ist nicht das Gegenteil von Anstrengung, sagt Dallas Willard, sondern das Gegenteil von es sich verdienen. Ich sage es nochmal, Gnade ist nicht das Gegenteil von Anstrengung, sondern das Gegenteil von es sich verdienen. Amen. Und wir brauchen das. Wir brauchen alle Gnade. Dass ich heute noch lebe, ist Gnade. Ich war mehrfach so krank, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich hier stehe. Alles in deinem Leben ist Gnade. Und wenn du glaubst, du bist der Held, weil du immer die richtigen Entscheidungen gefällt hast, richtige Entscheidungen sind gut und wichtig, aber glaube mir, dass du lebst, dass es dich so gibt, hier jetzt ist Gnade. Das ist nicht selbstverständlich. Dein Körper ist so schwach, so schnell zu zerstören, das geht rucki zucki. Zweiter Punkt. Also der erste Punkt war, die Übung an sich ist kein Maß für geistliche Reife. Der zweite Punkt ist, sie sind keine Form von geistlichem Verdienst. Hatte ich gerade drüber gesprochen. Der dritte Punkt ist, sie sind immer Mittel zum Zweck. Okay? Also es geht nicht darum, dass du möglichst viel fastest und möglichst viel betest, sondern es geht immer darum, dass du ein Ziel erreichst. Das Ziel, liebevoller zu werden. Gott hat uns ganz, ganz viele Gebote gegeben in der Bibel, ganz, ganz viele Dinge, die wir tun sollen. Ich habe mal ein paar für euch, sind lange nicht alle. Sorge dich um nichts. Juhu, da bin ich der König drin. Erfreue dich am Herrn, Philipper 4, Vers 6. Ertrage einer des anderen Last, Galater 6, Vers 2. Seid geduldig, bin ich auch ganz gut drin. Epheser 4, Vers 2. Vergebt einander. Vergebt einander. Kolosser 3, Vers 13. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 39. Und liebt eure Feinde. Matthäus 5, Vers 44. Wer kann das alles von alleine? Wir können das nicht alleine. Wir können das nicht einfach so. Jeder von uns hat seine Challenges im Leben. Jeder. Wenn ich euch jetzt anfangen würde zu fragen, was sind so die Dinge bei dir, die nicht immer ganz rund laufen? Jeder hat was. Jeder. Ich halte viele Trauerfeiern, jeden Monat. In jedem Leben gibt es Challenges. Die sind unterschiedlich, die kommen zu unterschiedlichen Zeiten. Es gibt kein Leben auf dieser Erde ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, nicht eins. Der eine kann vielleicht nachts nicht schlafen, der andere hat Angstattacken, Panikattacken. Vielleicht musst du lernen, Jesus zu folgen, wenn er sagt, sorge dich um nichts. Vielleicht fällt es dir sehr schwer, einen Tag zu reservieren, für Gott, auf Gott zu vertrauen. Alle Übungen sollen dir helfen, damit du mit Gott connected bist und damit du heilen kannst. Alle haben wir irgendwo auf dem Weg in unserem Leben Verletzungen erlitten und vielleicht wirst du auch noch einige heftige Verletzungen in deinem Leben erleben. Und wir alle brauchen Heilung. Und das geht nicht immer so schnell. Das geht manchmal über lange Zeit. Ist Gott sei Dank, ey, guckt euch dieses Beispiel an von ihm heute. Innerhalb von einer Nacht fängt Gott an zu heilen. Was für ein Wunder. Das ist Gott möglich. Aber manchmal schickt uns Gott durch einen ganz langen Prozess, weil wir über lange Zeit Verletzungen erlebt haben, Missbrauch erlebt haben, physisch, psychisch. Gott schickt uns manchmal durch Prozesse, weil wir viel lernen müssen in unserem ganzen Verhalten. Unser Verhalten muss nämlich auch hinterherkommen. Es gibt eine Dynamik bei diesen Übungen, da habe ich gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir können unsere Probleme, unsere Challenges oft nicht direkt angehen. Also wir können zum Beispiel, also du kannst zum Beispiel, eine Sache, die dir wahrscheinlich leicht fallen wird, ist den Bibelvers des Tages zu lesen. Das kann man mit der Willenskraft machen, das ist nicht schwierig, aber es gibt Dinge, die liegen außerhalb unserer Willenskraft. Dinge wie ohne Angst zu leben. Einfach tun. Nett zu deiner Familie zu sein, wenn du müde und gestresst bist. Du kannst dir sehr viel Mühe geben. Und alle im Auto werden merken, dass du eigentlich nur deine Wut unterdrückst, aber nicht wirklich liebevoll bist. Zu vergeben. Vergib mal, wenn dich jemand ganz bös verletzt hat. Mach, vergib. Auch in Gemeinde. Mal eben vergeben, das liegt außerhalb unserer Willenskraft. Und deswegen, weil wir sie nicht direkt angehen können, gibt Jesus uns Übungen an die Hand, Disziplinen an die Hand, wie wir von hinten an sie rankommen. Wie wir Prinzipien einhalten, die Jesus uns lehrt und wir dann darin besser werden und dann frei werden. Vielleicht kannst du gerade noch nicht ohne Angst leben. Vielleicht geht es gerade nicht. Aber du kannst anfangen, den Sabbat zu halten. Du kannst anfangen, dir Zeit zu nehmen, in der Bibel zu lesen. Das ist was in deiner Willenskraft liegt. Du kannst vielleicht noch nicht frei sein von Lust. Aber du kannst in Einsamkeit mit Gott gehen und beten. Du kannst vielleicht noch nicht völlig frei davon sein, gierig zu sein. Aber du kannst lernen, großzügig zu leben. Anfangen zu geben, das kannst du. Und über die Zeit hinweg, je öfter ich diese Prinzipien praktiziere, fängt Gott an, mich zu verändern. Je öfter ich im Krankenhaus die Hygiene anwende, umso normaler wird es für mich. Umso weniger muss ich darüber nachdenken, wie viele Sekunden ich jetzt wo wie einreiben muss, bis ich dann sterile Hände habe. Und genauso ist das damit auch. Und ich glaube, dass für viele von uns, vielleicht nicht für alle, aber für viele von uns beginnt diese geistliche Reise mit Ruhe. Ruhe ist nicht der Trend unserer Zeit. Gar nicht. Hier ist vielleicht gerade der ruhigste Moment in deiner Woche. Ruhe ist nicht der Trend. Beobachte dich mal gerade selber, also nächste Aufgabe, okay? Beobachte dich jetzt mal gerade selber, wenn ich ein paar Sachen zu dir sage. Und beobachte mal, was du dabei denkst, okay? Ich sage dir ein paar Dinge und du beobachtest, was du dabei denkst. Organisiere für die nächste Woche ein Tag, wo du 24 Stunden Sabbat hältst. Beobachte dich nur mal selbst. Welche Gedanken schießen dir in den Kopf? Wie soll ich das machen? Ich habe doch keine Zeit. Ich muss so viel lernen für die Schule. Wenn du mein Arbeitspensum kennen würdest. Ich bin Mama und Papa, ich habe eh nie Sabbat. Da kommen ganz, ganz viele Gedanken. Aber ganz ehrlich, sind wir nicht manchmal alle ganz schön unausstehlich? Frag mal deinen Partner, deine Partnerin. Frag mal deine Kinder. Frag mal deine Eltern. Wie oft du denen in der letzten Woche auf die Fackel gegangen bist. Jesus wünscht sich, dass wir Menschen der Liebe werden. Und selbst Jesus brauchte das. Jesus hat das zum einen gemacht, diese Prinzipien uns vorgelebt, weil er auch wollte, dass wir sie nachmachen. Aber er brauchte sie selbst. Er war wie wir. Er brauchte das auch. Er hat es nicht nur gemacht, damit du was zum Nachmachen hast. Er brauchte die Zeit mit Gott. Er hatte immer so viel, war so viel los. Er brauchte die Zeit, um mit Gott zu sprechen. Er brauchte die Zeit, um zu hören, was er tun soll, um zu hören, wie sehr Gott ihn liebt. Er brauchte es, den Sabbat zu halten und einfach mit seinen Freunden lecker zu essen, Ruhe zu haben. Er brauchte das genauso, wie wir das auch brauchen. Und wisst ihr, vielleicht fangen wir mal klein an. Ne? So 24 Stunden ist ja immer so, wie soll ich das jetzt machen? Wie fangen wir damit an? Vielleicht fangen wir klein an. Vielleicht nimmst du dir ein paar Stunden, indem du das Handy ausstellst. Oder den Fernseher. Die ältere Generation hat nämlich meistens weniger Handy an als Fernseher. Bei ganz vielen älteren läuft permanent der Fernseher. Geräte auslassen, es sei denn, du möchtest dich natürlich mit jemandem in Verbindung setzen und Gemeinschaft haben. Das ist was anderes. Morgens spazieren gehen, mit oder ohne Hund. Gott dabei danken für all das, was er getan hat. Oder ihm auch alles sagen, was dir schwerfällt. Mittags mit der Familie zusammen essen. Mit Freunden entspannte Zeit verbringen. Einen Ausflug unternehmen. Radfahren, mit Freunden treffen. In Ruhe Abendessen kochen, Freunde. Ann Voskamp sagt, der Sabbat ist ein Geschenk, von dem wir es uns nicht leisten können, es abzulehnen. Es ist ein Geschenk. Keine unnütze Übung, es ist ein Geschenk an dich. Und Gott verspricht dir auch, und das muss ich auch ganz dolle lernen, dass wenn du dir Zeit und Ruhe nimmst für Gott und nicht arbeitest, wird es dir trotzdem gut gehen und du wirst trotzdem versorgt sein. Du wirst trotzdem genug haben. Du wirst trotzdem von Gott, wenn du dich an diese Prinzipien hältst und vielleicht sogar noch mehr, vielleicht wirst du noch mehr sogar haben als vorher, weil Gott dir in der Stille sagen kann und in der Ruhe, mach mal das, ruf mal da an. Und vielleicht kommt da der ein oder andere Auftrag rein, mit dem du nicht gerechnet hast. Es gibt drei Dinge, die dir vielleicht helfen können dabei, damit anzufangen. Wenn du dir sagst, okay, ne, wie die Esther, ich habe von 8 bis 12 Zeit, das wird jetzt mal Sabbat heute, dann fang an, dich als allererstes mit Gott zu connecten. Als allererstes zum Beispiel mal zu beten. Nicht anfangen mit irgendwas anderem. Die Zeit soll ja sein, damit du mehr mit Gott connected wirst. Also fang mit einem Gebet an. Kann auch klein sein, kann das Vaterunser sein, was auch immer. Fang an zu beten. Oder, keine Ahnung, ich habe so viele schöne Kerzen zu Hause, zum Beispiel auch diese hier, und ich mache sie viel zu selten an. Ich habe auch noch einen Ersatz, also es liegt nicht daran, dass ich dann keinen Ersatz hätte. Einfach mal Kerze anmachen. Ruhe einläuten. Worship-Musik laufen lassen. Wenn es laut sein soll, kannst du auch Kopfhörer anziehen, dann gehst du den Nachbarn nicht auf den Keks. Lies den Bibelvers des Tages, geh in den Gottesdienst, hör dir einen Gottesdienst an, was auch immer. Zweitens, verbringe Zeit mit Menschen, die du liebst und die dir wichtig sind. Ich persönlich tanke da total auf. Es gibt Menschen, die brauchen viel mehr Einsamkeit. Ich tanke auf mit Menschen, ganz oft. Sie ziehen auch meine Energie. Aber ich tanke da auch auf. Drittens, tu Dinge, die dich lebendig fühlen lassen in Gott. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Der eine geht Skifahren, der andere geht wandern, der nächste macht ein leckeres Essen, einer spielt in einer Band, einer guckt sich ein Kunstwerk an, die Helga liest ein Buch. Ne? Manche gucken sich einen Film an, Dinge, die dich lebendig werden lassen. Wir spüren auch hier in der Gemeinde, wie wichtig es ist, dass wir diese Prinzipien pflegen. Auch diese Gemeinschaft miteinander. Wir haben jetzt auch im Ältesten-Team angefangen, uns immer zu zweit, zu dritt zu treffen, um Zeit miteinander zu haben. Wir treffen uns sonst immer nur zum Arbeiten, um Dinge zu besprechen. Und das ist wichtig, zu beten, Anliegen vor Gott zu bringen. Aber es ist genauso wichtig, Gemeinschaft zu haben. Einen Ort zu haben, wo ich auch Buße tun kann. Wo ich Dinge mal sagen kann, die schwer für mich sind. Das kann ich nicht überall. Wir brauchen das, du brauchst das. Wir haben gerade auch zwei Kleingruppen, die sich gegründet haben, die gerade dieses Thema Jüngerschaft ganz aktiv angehen und lernen über diese neuen Prinzipien, sich committen, darüber sprechen, Dinge lernen. Die Ilva und die Astrid werden demnächst auch eine offene Kleingruppe gründen, wo du gerne dabei sein kannst. Sie wird da in näherer Zukunft noch was drüber sagen. Wenn du sagst, ich will das lernen, ich habe vielleicht niemanden und ich möchte das gerne lernen. Das hier ist, glaube ich, echt Schwarzbrot. Das ist eine Challenge für unser ganzes Leben. Liebevoller zu werden, mehr zu werden wie Jesus. Uns einander zu begegnen, dass man uns abspürt, zu wem wir gehören. Und ich frage dich einfach und ich möchte, dass du diese Frage nicht leichtfertig beantwortest. Nicht, ja, ja, mache ich. Überleg dir das gut. Möchtest du das? Möchtest du liebevoller werden? Möchtest du ein Mensch werden, der mehr wird wie Jesus? Mit dem die Menschen gerne zusammen sind, der nicht permanent meckert, der nicht den anderen immer auf die Fackel geht, wo andere sich zurückziehen. Und das wird dich fordern. Vielleicht war einer der Punkte, hatte ich gerade, diese Prinzipien hatte ich gerade sehr angesprochen. Die Band wird schon mal ein bisschen spielen. Und nimm dir mal kurz, wir haben nicht mehr. Zeit aufschreibst, der den Wecker an, was weiß ich, nimm die hat und ich bete für dich und für uns, triff diese Entscheidung bewusst. Jesus, wenn du denkst, okay, das war alles nett, was du kannst, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann steht die Einladung für dich genauso. Der Güte und der Liebe. Er will dich frei machen. Er will dich heilen. Er will dich glücklich machen. Er will dir ein Leben schon hier schenken, was lebenswert und lohnenswert ist. Wo du erfüllt bist und wo du nicht nur vor dich hin vegetierst. Danke, Herr. Danke für diesen Morgen. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du uns herausforderst. Herausforderst, mit dir zu leben, auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, Herr. Du forderst uns heraus, mehr zu werden wie du. Danke, Herr. Und ich lege dir jeden hin, der gerade innerlich diese Entscheidung trifft, nach deinen Prinzipien zu leben. Das, was du gerade in Gedanken geschenkt hast, umzusetzen. Herr, schenk ihnen Kraft und Mut und Durchhaltevermögen. Zeig ihnen, dass es sich lohnt. Zeig ihnen, dass es sich lohnt, mit dir zu leben, mehr wie du zu werden. Danke, danke, danke. Amen.